Ganz schön, wie wir gemeinsam gesungen haben. Ich möchte bei dir bleiben, weil du mich leben lässt. Wenn ihr mich sehen wollt, sind da hinten neben dem Martin noch zwei Plätze. Kann ich. Sonst bewege ich mich ein bisschen mehr. Ganz schön, wie wir das gemeinsam gesungen haben, weil mich das genau an das Bild erinnert, was ich versucht habe, in unseren Köpfen beim letzten Mal zu erzeugen, zu malen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe von einer großen, stellt euch eine große, weite Fläche vor, eine Farm mittendrin, ein Bauer mit seinen Kühen, Schafen, Ziegen, Gänsen, wie auch immer. Und was tut man, wenn man so eine Farm dann hat? Man zäunt diese Farm ein und versucht sie natürlich gegen alles abzuschirmen, was da von draußen kommt. Und auch natürlich der Zaun deshalb, damit die Tiere nicht weglaufen. Was passiert, wenn das Ackerland so groß ist, wenn es Unwegigkeiten gibt, wenn es Felsen gibt, wo dieser Zaun gar nicht existieren kann? Was passiert? Der Farmer könnte einen Brunnen bauen und darauf vertrauen, darauf hoffen, dass jeder, der Durst hat und jedes Tier, das Durst hat, wieder zu dieser Tränke, wieder zu diesem Brunnen kommen. Und genau das ist das Bild, von dem wir gerade gesungen haben. Ich möchte bei dir bleiben, weil du mein Leben bist. Das ist, glaube ich, das, was wir auch als Gemeinde ausstrahlen können, wenn es um Evangelisation geht. Dass wir merken, diese Zäune, diesen Status, den brauchen wir gar nicht. Sondern was wir brauchen, ist Jesus Christus als die Quelle unseres Lebens, von der wir auch im Laufe dieser Reihe zur Evangelisation gehört haben. Weil Menschen dahin zurückkommen, weil er unser Leben ist, nähern wir uns immer wieder diese Quelle an und brauchen vielleicht diese Zäune irgendwann gar nicht mehr. Die Zäune vielleicht, die einen Status symbolisieren, Gemeinde, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von sozialer Klasse, mit dem Ziel der Christusähnlichkeit und unsere Quelle immer wieder in ihm zu suchen. Und dann haben wir noch ein Lied gesungen, klasse Lieder. Ich fange dann immer irgendwie an zu schreiben und noch eine neue Predigt zu konzipieren. Bahnt einen Weg unserem Gott. Ja, wem singen wir das eigentlich zu? Ne? Ja, nicht Gott, sondern eigentlich uns selbst und dem anderen. Also lasst uns das tun, ja? Unserem Gott einen Weg bahnen. Und wenn es dann im Refrain heißt, dein Reich komme, o Herr, dann ist genau das, wozu wir beitragen dürfen als Menschen. Und das ist doch unglaublich toll. Also Gott zu verhelfen, dass er seinen Weg hier auf dieser Welt finden kann. Und zwar durch uns. Durch niemand anderen. Und ich habe letzte Mal über das Netz geredet. Und eigentlich, ich habe es oben im Büro liegen lassen letzte Woche. Und jetzt habe ich uns dieses Netz mitgebracht. Das Netz zu Markus 1 hatten wir letzte Mal als Predigttext. Das Netz. Um das Netz geht es. Also, wie stark ist unser Netz in der Gemeinde? Wo gibt es Risse? Wo gibt es Löcher? Jedes Loch, das die Jünger dann wieder flicken, ist eine neue Chance, dass etwas Neues entstehen kann. Also wir dürfen unsere Gemeinde, ich lege das mal symbolisch drüber, kann man schöner machen, ihr seht's. Unsere Gemeinde, ein Netz von Menschen, das größer werden darf, das immer größer werden darf. Und jeder, der irgendwie heute Morgen hier ist oder mit dem wir auch in Verbindung stehen, so in unserem Alltag, ist Teil dieses Netzes. Ja? Also ich glaube, auch mit dem Bild der Ranch oder der Farm dürfen wir unser Bild überprüfen von einem drinnen und draußen in Gemeinde. Jeder, mit dem wir zu tun haben, hat Teil an diesem Netz und hat damit auch irgendwie Teil an einer Art von Erlösung, die Jesus mir ja gebracht hat. So ist jeder Teil dieses Netzes. Jeder hat Teil an der Erlösung, die ihm durch das Gegenüber zukommt. Jedem, dem wir begegnen, ist das Reich Gottes ein Stückchen näher gekommen. Wow. Erlösung ist da, wo Jesus unser Fokus ist, wo Jesus die Quelle dieses Lebens ist, was da stattfindet. Lasst uns da hinwachsen. Lasst uns zu Jesus neu hinwachsen, der Haupt ist und Quelle des Lebens. Und deswegen glaube ich, und ich versuche uns das heute nochmal so in Erinnerung zu rufen, es ist entscheidend, woher wir uns eigentlich verstehen, auch bei unserem Thema Evangelisation. Verstehen wir uns von unserem Auftrag her? Ja? geht hin und macht? Oder verstehen wir uns zuallererst von unserem Auftraggeber her? Von der Quelle? Also ich glaube auch, dass es bei Evangelisation um die richtige Theologie geht. Und wenn die Theologie stimmt, dann wird auch unsere Evangelisation passen. Also es geht um die richtige Theologie und dann erst um die richtige Methode, nach der wir ja alle so irgendwie suchen, weil wir irgendwas Handfestes wollen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch von dem, was wir hier Sonntag für Sonntag vorne hören. Ja, es gibt Evangelisten und Evangelisten, das sind gute Kommunikatoren des Wortes Gottes. Sie sprechen eine verständliche Sprache, sie geben das verständlich weiter. Und vielleicht finden wir in unseren Reihen noch mehr solche Leute und die gilt es zu unterstützen. Aber die Durchdringung von Gesellschaft, und das war ja das, was in den letzten 4 Predigten auch zum Ausdruck kam, gilt natürlich der ganzen Gemeinde, nicht nur einzelnen Auserwählten. Und zwar mit dem Fokus auf dem Auftraggeber. Vielleicht erinnert ihr euch an das Wort, was ich letzte Woche aus dem Hebräischen mit eingebracht habe, das Wort der Kavana. Ja? Das Wort sozusagen einer Herzenseinstellung, wo sich mein ganzer Mensch auf ein Ziel fokussiert. Und zwar nicht den Auftrag, sondern zuallererst den Auftraggeber. Eine Ausrichtung auf ein Ziel mit allem, was ich bin. Nicht nur mit Wille und Verstand. Ja, ich will was und ich verstehe das auch. Sondern wir wünschen uns das ja oft, dass sich mein ganzer Mensch danach ausstreckt. Gott möchte dir heute hier ein Netz geben. Ein Netzwerk. Egal wie du hier bist, egal ob du sagst, ich bin drinnen oder draußen, ich glaube, Gott möchte dieses Muster irgendwie aufbrechen. Er möchte ein Netz geben und er möchte, dass du anderen dieses Netz anbietest. Und da, wo du dem anderen ein Gegenüber bist, da wird Netz hergestellt. Also wenn du wirklich erfahren hast, dass Gott Erlösung schenkt, dann möchtest du anderen dieses Netz eben auch anbieten. Die Frage ist, wie kommunizieren wir das? Und Matthias Wolf, danke, dass du genau das aufgenommen hast, was ich heute vorhatte. Ja? Genau, ich möchte auf diese 4 Punkte ganz kurz eingehen. Liebe Gemeinde, es ist in Predigten sehr schwierig, komprimiert, möglichst viel über ein Thema wie Evangelisation zu sagen. Deswegen liegt es mir am Herzen, dass wenn wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass uns das weiter bewegt und beschäftigt. Ja, ein paar sehe ich immer Notizen machen, ist total gut. Manche behalten es. Okay. Alles gut, aber vielleicht nimmt ihr einen Impuls mit und sagt, ja, das muss ich anwendbar machen für mein Leben. Dem Punkt möchte ich irgendwie nachgehen. Das kann ich leider von hier vorne nicht für euch übernehmen. Also ich möchte nochmal zurück zum Mittwochabend. Da war Bob Hopkins da aus der St. Thomas Church in Sheffield. Und der hat eben davon erzählt, dass Jesu Verkündigung immer von 4 Arten von Verkündigung, von Kommunikation geprägt war. Und die möchte ich uns ins Gedächtnis rufen und wir können gerne an uns selbst und an dieser Gemeinde prüfen. Genau, an dieser Gemeinde prüfen, wo sind wir denn? Wo ist denn mein Potenzial? Wo ist denn eigentlich unser Potenzial als Gemeinde? Und das Erste, was Bob Hopkins ja so gesagt hat, das war die Proklamation, ja, die Verkündigung. Und eigentlich wäre mein Predigttext für heute gewesen, eigentlich, Apostelgeschichte 16 bis 17, ja, ist auch ambitioniert. Ja, ging nicht, weil es eine Fülle ist von Dingen, glaube ich, die wir verstehen sollen und die wir mitnehmen sollen. Deswegen kann ich heute nur ein paar Impulse geben, denen ihr und wir hoffentlich gemeinsam nachgehen. Also zur Proklamation. Guckt euch vielleicht mal Apostelgeschichte 13 und 17 an, wenn ihr die Woche Zeit habt. Apostelgeschichte 13 und 17. Ganz spannend, wie der Apostel Paulus in verschiedenen Gegenden unterwegs ist. In Apostelgeschichte 13 einmal in Antiochien. Und in Apostelgeschichte 17 in Athen. Und schaut mal danach, wie Paulus proklamiert, wie Paulus verkündigt. In Apostelgeschichte 17 geht es bei den Athenern ja um diese Statue, die sie da hinstellen. Und sie widmen diese Statue dem sogenannten unbekannten Gott. Und was Paulus in Kürze tut, ist, dass er seinen griechischen Zuhörern erklärt, dass die geistliche Suche innerhalb ihrer eigenen Kultur völlig okay ist. Sie ist für ihn völlig legitim. Er sagt, ja, ihr sucht was und daran knüpfe ich jetzt an. Er verdammt seine Zuhörer nicht und wirft ihnen vor, ihr habt eine falsche Kultur, ihr seid auf der falschen Suche. Nein, er stellt sich da rein und er geht auf sie ein und er knüpft an ihre geistliche Sehnsucht und Suche an und er führt sie hin zum auferstandenen Jesus. Erlösendes Handeln, erlösendes Kommunizieren verlangt, dass wir inmitten aller Dinge sind. Das war beim letzten Mal Thema, als es um das Interesse ging, um das Dazwischensein, um das Drinsein. Und zu versuchen, im Namen Jesu aus Verlorenheit herauszuholen, also dem, was verloren ist, einen neuen Fokus zu geben, nämlich den Fokus Jesus Christus. Und Paulus proklamiert auf eine Art und Weise, die seiner Umgebung wertschätzend entgegenkommt, gerecht wird und sie dennoch ins Neuland führt. Also es ist immer bei der Verkündigung vom Reich Gottes auch Neuland und ein Mysterium. Und ich hoffe auch noch immer für uns. Und dann wollen einige das hören und einige wollen es nicht hören. So what? Ja, so ist das. Lest euch mal durch. Apostelgeschichte 17 in Athen, Apostelgeschichte 13 in Antiochien, wiederum eine ganz andere Stadt als Athen. Das zweite ist die Illustration. Illustration ist vielleicht ein Flüstern in das Leben von Menschen. Jesus flüstert häufig in das Leben von Menschen und er illustriert, er redet in Gleichnissen. Er redet immer vom Reich Gottes. Was war das für eine Lehre? Die Lehre vom Reich Gottes. Geschichten wie die Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn wieder willkommen heißt. Von einer Frau, die ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, um verlorenen Groschen wiederzufinden. Hinweise auf clevere Geschäftsmanager, dumme Farmer und weise Investoren. Das waren die Geschichten, die Jesus erzählt hat und die nicht so jedem klar war. Was ist das für eine Lehre vom Reich Gottes von Jesus? Es ist mit Sicherheit eine überraschende Form der Kommunikation, wie Jesus mit den Leuten, die um ihn waren, herumgesprochen hat. Es war eine fragwürdige, eine nachhakenswürdige Kommunikation, die er hatte. Denn sie erklärt nicht zuallererst, sondern sie illustriert. Im positiven Sinn, nicht so wie die Käseblättchen, die irgendwie beim Arzt rumlungern. Sie ist so überraschend, dass viele sie gar nicht verstehen. Stimmt, das passt auch mit den Illustrierten beim Arzt. Naja, nein. Sie ist wirklich überraschend, so dass nicht jeder sie versteht und Leute nach dem Sinn suchen und sogar Leute zu Jesus kommen und fragen, Jesus, warum erzählst du andauernd so seltsame Geschichten? Jesus erzählt Gleichnisse, damit sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennt, damit diejenigen, die auch wirklich nach Antworten suchen, sich auf die Reise machen und diejenigen, die schnelle Erklärungen wollen, sich aus dem Staub machen. Denn diejenigen, die schnelle Erklärungen wollen, haben die Antwort doch meistens eh schon parat, oder? Die haben schon, kenn ich ja von mir, ich habe dann schon so eine Antwort im Kopf. Komm mit meiner Antwort zu dem anderen und ich will mich profilieren. Aber Jesus, was ist das, was Jesus liebt? Jesus liebt echte Sucher. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich glaube, wir können lernen, wie Jesus zu illustrieren. Wir können biblische Geschichten erzählen, wir haben viel zu erzählen. Wir können unsere Geschichte erzählen, wie das Sonntag für Sonntag bei uns gerade Kultur wird. Also öffentlich gestaltete Lebenspraxis, das ist Kultur. Und wir können die Geschichte Gottes erzählen. Die Geschichte Gottes. Und da sind wir wieder bei der Kavana, bei dem Auftraggeber, bei unserer Herzenshaltung. John Drain, schlauer Mann, hat dazu gesagt, wirksame Evangelisation beginnt mit der Anerkennung, dass Gott schon an der Arbeit ist und klingt sich in das ein, was er tut. Gottes Geschichte, nicht unsere Geschichte, ist der echte Einstieg. Vielleicht macht uns das gegenüber Gott so ein bisschen demütig. Wenn wir denken, dass wir unsere eigene Geschichte bringen müssen, klinken wir uns gedanklich in Gottes Geschichte ein, in die Mission, die er mit dieser Welt hat. Ich glaube, das ist eine gedankliche Hilfestellung. Das dritte ist die Demonstration. Was hat Jesus getan, was demonstriert, wie gut Gott ist, wie sein Reich aussieht? Wie ist das, wenn Gott da ist? Und er hat mit den Jüngern Abendmahl gefeiert. Es gibt bestimmt noch viele andere Ausdrucksmöglichkeiten. Ich habe an das Abendmahl gedacht. Wenn wir Abendmahl feiern, demonstriert Jesus das Reich Gottes, das sichtbare Reich. Und er zeigt es nicht nur, sondern er lässt es sinnlich wahr werden. Wenn er am Tisch mit Menschen sitzt, demonstriert er das Reich Gottes. Ihr seid eingeladen, ihr seid gerufen, hier ist euer Netz. Ich gebe mich für euch, Jesus, der großzügige Gastgeber. Und er demonstriert, dass ihn die Starken nicht brauchen, die haben ja immer viel zu tun, aber diejenigen, die einen Arzt brauchen, die sind umso mehr eingeladen und die kommen und erlebt Großzügigkeit am Tisch und jeder ist willkommen. Und Menschen sagen und wir sagen, Jesus, ich komme zu dir. Jesus, ich möchte, dass du mein Fokus bist. Du kannst mein Leben heil machen, ganz machen, hier am Tisch. Da bin ich zu Hause. Da ist mein Netz. Das ist eine von vielen Taten von Jesus. Und wenn wir heute Mittagessen feiern, dann dürfen wir das als Teil dieses Gottesdienstes betrachten. Wenn wir das Essen zu uns nehmen, dürfen wir das als Teil unseres Gottesdienstes betrachten, dass Jesus dabei ist und sich uns sinnenhaft auch erfahrbar werden lässt auf dieser Welt. Der letzte ist der Punkt, der sich auch ziemlich stark durch den letzten Monat gezogen hat. Der Punkt der Inkarnation, also der Menschwerdung Jesu, und der Inkulturation, also das in eine Kultur gestellt sein und wie Paulus die Proklamation auch mit der Kultur abstimmt, auch in dieser Kultur Mensch zu werden. Den Juden ein Jude kennen wir so, den Griechen ein Grieche. Genau das ist das, was Paulus tut. Und er sagt es nicht nur, sondern er tut es auch. Den Menschen ein Mensch. Kommunizieren bedeutet, wachsam zu hören. Auf die Kultur, auf die Menschen, die uns umgeben. Vielleicht mal zu fragen, wie würde denn lebendige Gemeinschaft für dich aussehen? Wie sieht Hoffnung für dich aus? Was für Sehnsüchte, was für Bedürfnisse hast du? Als ich 2008 in Los Angeles Praktikum gemacht habe, bei einer Gemeinde, die sich Mosaic nennt, von Urban McManus, saßen wir mit dem Urban McManus zusammen und ich habe gefragt, hey Urban, du predigst brutal gut. Also bei mir kommt es jedenfalls an und es scheint anderen auch so zu gehen. Ich habe ihn gefragt, wie machst du das eigentlich? Und ich habe jetzt irgendwie gedacht, wow, jetzt gibt er mir richtig Handwerkszeug. Ne? Und Erwin hat gesagt, ich höre zu. Ja gut, mag was dran sein. Ja? Also ich höre zu, hat er gesagt, Fabian. Okay, also wenn wir reden wollen, dann müssen wir auch zuhören können. Und dann können wir auch flüstern. Und vielleicht gelingt es uns ja, in die Seele, in das Herz von Menschen zu flüstern, indem wir gemeinsam mit ihnen was machen. Indem wir uns gemeinsam mit ihnen einen Sonnenuntergang anschauen. Und über Themen ins Gespräch kommen, indem wir uns ins Gras legen, indem wir uns in eine Kunstgalerie begeben, indem wir gemeinsam campen gehen, indem wir gemeinsam wandern oder echt auch was Gutes essen, wie heute Chili con Carne oder Sin Carne. Eugene Peterson sagt dazu, in der Gegenwart des Schönen, und ich glaube, das ist ein Attribut Gottes, was wir noch viel mehr auskosten dürfen, in der Gegenwart des Schönen antworten wir unwillkürlich mit Begeisterung. Wir wollen dabei sein, nahe kommen, dazugehören. Wir wippen mit den Füßen, summen, berühren, küssen, meditieren, betrachten, imitieren, glauben, beten, gemalte Gebete, gesungene Gebete, getanzte Gebete. Es ist das Wesen unserer Sinne, uns in all das hineinzuziehen. Geruch, Rhythmus, Geschmack, Ausstrahlung und vor allem Schönheit, die ihre Erfüllung im menschlichen Geist findet. Das heißt, da wo wir leben, ist auch immer das Potenzial mitgegeben, dass wir dem anderen ein Gegenüber sind, durch das Jesus ihm begegnen kann. Das ist unser Gottesdienst.